Australien hat ein Gesetz verabschiedet, das den Zugang zu Social Media für Jugendliche unter 16 Jahre verbieten soll. Welche Botschaft in diesem Gesetz für dich als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen eventuell stecken könnte, zumindest was ich darin mitschwingen höre oder was mir dazu einfällt, darum soll es heute gehen in der heutigen Folge von Angehört. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin, kreative Traumatherapeutin und zertifizierte Körperpsychotherapeutin. Das ist ganz frisch. Und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und heute möchte ich mal über das Thema Internetverhalten sprechen. Und Aufhänger war oder Idee, was mir die Idee gegeben hat zu diesem Thema, war das Gesetz, das das australische Parlament vor kurzem verabschiedet hat und dass es Jugendlichen unter 16 Jahren verbieten soll, Social Media zu nutzen. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass zahlreiche Studien zeigen, dass Social-Media-Nutzung gerade für junge Kinder und junge Jugendliche extrem schädlich sein kann. Doch was hat das jetzt mit dir oder mit dem Thema Angehörigsein zu tun? Für mich war dieses Gesetz so der Ideengeber zum heutigen Thema, denn was ich sehr häufig höre in meinen Gesprächen mit Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, ist auch so etwas Ähnliches wie übermäßige Nutzung von Internetquellen, Internetinformationen und eventuell auch Social Media. Das jetzt weniger, aber mehr die sehr exzessive Nutzung des Internets, um an Informationen zur psychischen Erkrankung des Partners, der Partnerin oder überhaupt des Familienangehörigen oder der nahestehenden Person zu kommen. Zunächst mal ein paar Zahlen, die sich auf das Internet und auf die Mediennutzung von Jugendlichen beziehen, die ja Grundlage war für dieses Gesetz in Australien. Die Mediennutzung und das Freizeitverhalten wird ja auch in Deutschland schon seit langem untersucht, und zwar regelmäßig zum Beispiel von der Landesmedienanstalt für Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und da habe ich eine Menge Studien gefunden und dazu nur mal so ein paar Zahlen. In der Studie aus dem Jahr 2024, also der ganz aktuellen, hat man eine repräsentative Gruppe von 1200 Jugendlichen, die in Deutschland leben, untersucht und hat herausgefunden, dass zum Beispiel 98% dieser Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone besitzen und dieses auch regelmäßig benutzen. 96% sind regelmäßig im Internet. 9 von 10 Jugendlichen sind täglich online und die Nutzer werden immer jünger. Und was mich so ein bisschen erschreckt hat, ist die tägliche Online-Zeit in dieser Gruppe der Jugendlichen jetzt zusammengefasst beträgt 201 Minute. Das finde ich ist schon richtig viel. Das sind ja über 3 Stunden täglich. Und in der Umfrage hat eine große Anzahl der Jugendlichen auch angegeben, dass ihnen die Nutzung selber manchmal viel zu lang ist, dass sie also häufig viel länger im Internet bleiben, als sie das eigentlich vorher geplant hatten, als sie das gewünscht hatten. Jetzt sind ja Social Media genau so gestrickt, um die Nutzer möglichst lange bei der Stange zu halten. Und es gibt inzwischen ja auch wirklich die Diagnose der Internetsucht. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, jetzt verlassen wir mal die Jugendlichen, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem, was mir KlientInnen in Gesprächen mit mir häufig erzählen, nämlich, dass sie wirklich einen Großteil ihrer Informationen zum Beispiel zum Thema Depressionen aus dem Internet beziehen. Das ist ja soweit auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch gute Quellen, die im Internet zugänglich sind, die Informationen wirklich auch auf eine gute, seriöse Art und Weise zusammenstellen und zur Verfügung stellen. Und ich rate ja auch dazu, sich wirklich gut und umfassend zur Erkrankung, ob das jetzt Depressionen sind oder Angsterkrankungen oder Zwangsstörungen. Es gibt ja eine ganze Menge, noch darüber hinaus, eine ganze Menge weiterer psychischer Störungen. Also sich auch als Angehöriger gut zu informieren, ist ja auch immer meine allererste Empfehlung. Aber man muss dazu sagen, man kann auch zu viel des Guten tun. Man kann auch sich zu viel informieren im Sinne von einer Seite auf die nächste scrollen oder springen und zu jeder Aussage, die gemacht wird, zu jeder Verhaltensweise, die einem unbekannt oder neu vorkommt an dem erkrankten Angehörigen, wieder das alles im Einzelnen nachzugoogeln, um dort Antworten zu finden. Und das haben mir schon mehrfach Klientinnen gesagt, macht sie ganz kirre. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat ja dafür, das passt so halbwegs, den Begriff der Infodemie geprägt. Also dieser Begriff, muss man jetzt ein bisschen nochmal zeitlich einordnen, stammt aus der Zeit der Pandemie, ist ja noch gar nicht so lange her. Also der Begriff stammt so aus dem Jahr 2022, das war ja so fast in der Hochzeit der Covid-Pandemie. Und gemeint war damit die Informationsflut, die Menschen konsumiert haben und teilweise eben auch mit falschen oder irreführenden Informationen, was dann dazu beigetragen hat, dass Falschinformationen auch immer weiter verbreitet wurden. Wenn wir das aber jetzt nochmal auf das Informationsverhalten zu psychischen Erkrankungen ummünzen, auch da kann es passieren, dass wenn du immer weiter und immer weiter googelst und eben auch nach so Einzelheiten googelst, wie mein Partner hat das und das gesagt, was habe ich davon zu halten, dann kann dir natürlich auch genau das passieren, dass du auf Seiten landest, die, ja, sagen wir mal, fachlich vielleicht nicht so besonders gut aufgestellt sind, weil natürlich einzelne Verhaltensweisen oder einzelne Aussagen, ja, dazu lässt sich ja meistens so gar keine allgemeingültige Erklärung abgeben. Ein Grund für dieses unendliche, nenne ich es mal, Googeln und die Erklärungssuche im Internet, ich kann das total nachvollziehen. Und ein Grund dafür kann natürlich auch sein, dass du in deiner Verwirrung versuchst, die Kontrolle wieder zu erlangen. Weil, wenn wir Erklärungen haben, gibt uns das ein Gefühl von mehr Kontrolle. Die psychische Erkrankung einer nahestehenden Person kann ja durchaus als eine Art Kontrollverlust erlebt werden. Wir erkennen den anderen nicht mehr wieder, die Beziehung ändert sich, das ist verwirrend, wir wissen nicht genau, was ist denn jetzt, worauf kann ich mich noch verlassen? Und das sind ja alles Kontrollverlusterlebnisse. Und das, ich nenne es mal fieberhafte Suchen nach Erklärungen, ist wie ein Versuch, die Kontrolle wiederzuerlangen. Aber wie gesagt, sie birgt eben auch die Gefahr, auf Informationen zu stoßen, die dich eigentlich nicht weiterbringen. Und es ist so, wenn wir uns mit so einem Informations-Overload überfordern letztendlich, also wenn wir uns so einen Informationsoverload ja zumuten, ist das auch eine psychische Überforderung. Weil viele der Angaben sind vielleicht irreführend, sind widersprüchlich in sich und es entsteht so das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich glauben soll. Oder aber ich google beispielsweise ein vermeintliches Symptom oder ein sagen wir mal ein Phänomen, was ich entdecke an meinem Angehörigen, der erkrankt ist oder von dem ich glaube, dass er erkrankt ist und gerate an Erklärungen, die unter Umständen so erschreckend sind, die aber, weil das merke ich in dem Moment vielleicht gar nichts mit dem zu tun haben, was bei meinem Partner oder Partnerin oder bei meinem Angehörigen gerade tatsächlich los ist. Ich habe dazu so ein Beispiel, was mir so dazu eingefallen ist, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe. Und zwar in den 70er Jahren, da war ich so Jugendliche, da gab es im Fernsehen ein Magazin, das hieß Gesundheitsmagazin Praxis. Da wurden Erkrankungen und neue Behandlungsformen und so weiter vorgestellt. Und meine Mutter und ich haben das leidenschaftlich gerne geguckt. Ich fand das schon immer wahnsinnig interessant, mich mit Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen. Und in meiner Mutter hatte ich da ja die richtige Komplizin an meiner Seite. Was wir dann aber nach einer Zeit festgestellt haben, ist, jedes Mal, wenn die Sendung zu Ende war, hatten wir in Anführungsstrichen jede der vorgestellten Erkrankungen. Weil wir dann plötzlich an uns etwas entdeckt haben, ah, mir tut's auch manchmal da weh oder ich fühle mich auch manchmal so und so. Internet gab's ja damals noch nicht und so währte dieser Effekt nur ganz kurz. Wenn ich aber an mir ein Symptom entdecke, ein Zipperlein, sage ich jetzt mal, und fange an, das zu googeln, dann stoße ich manchmal auf richtig ernsthafte Erkrankungen und das kann einen völlig verrückt machen. Und weil meistens steckt ja gar nichts dahinter. Und genauso kann es dir auch gehen, wenn du nach Symptomen, Phänomenen oder wie auch immer bei deinem psychisch erkrankten Angehörigen googelst und da kein Ende findest. Deshalb meine Impulse, mein Tipp für dich heute lautet, ja, natürlich, informiere dich über die Erkrankung, sofern denn schon eine Diagnose da ist und man weiß, um was es da geht. Natürlich kannst du auch Symptome, wenn du sagst, ich habe so den Verdacht, weil ich habe doch schon einiges über Depressionen gehört und das sieht bei meinem Partner gerade ganz so aus, als hätte sich da bei ihm so etwas entwickelt, auch dann natürlich gerne informiere dich. Wichtig ist aber, nutze dazu verlässliche Quellen und beschränke dich auf diese. In den Shownotes verlinke ich dir ein paar wirklich zuverlässige Quellen, nämlich von der Fachgesellschaft der Psychiater und Psychotherapeuten und von der Deutschen Depressionsliga, um mal zwei Beispiele zu nennen. Dann ist es wichtig, dass du auch deine Online-Recherchezeit begrenzt. Wenn du dich dabei ertappst, alles und jedes nachzuforschen, um eben herauszufinden, gehört das jetzt auch zu der Erkrankung oder was ist da überhaupt los? Ich sagte ja gerade schon, das ist ein sehr verständlicher und nachvollziehbarer Wunsch, Kontrolle wieder zu erlangen. Aber du erlebst einen weiteren Kontrollverlust, wenn du dich da zeitlich nicht begrenzt, sondern immer weiter und immer weiter und immer tiefer einsteigst und immer weiter recherchierst. Ich habe mal mit einem Klienten vereinbart, eine halbe Stunde Recherchezeit am Tag und danach Schluss. Setz dir da gerne auch einen Timer, also wie so eine Art Wecker, dass du merkst, wenn diese halbe Stunde vorbei ist. Denn gehen wir nochmal zurück zu der Studie mit den Jugendlichen, die gesagt haben, sie bleiben oft viel länger im Internet, als sie das eigentlich vorgehabt hatten. Also sie geraten da wie in einen Strudel. Und das kann, da muss ich nicht Jugendlicher sein, damit mir das passiert. Das kann mir auch als komplett ausgewachsener Mensch passieren, wenn ich zu einem Thema einfach das Bedürfnis habe, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu erfahren. Es macht die Situation aber nicht besser, wenn du dich jetzt in den Untiefen des Internets verlierst und da immer weiter nachbohrst. Deshalb beschränke deine Online-Zeit. Wenn es dir gerade nicht gut geht, gibt es andere Dinge, die dir besser helfen, dass du aus einem eigenen Stimmungstief, was dich vielleicht auch oder was dich auch als Angehöriger ja befallen kann, herauszuholen oder aus deiner Ratlosigkeit. Und das ist, so schlicht es klingt, tu etwas Gutes für dich. Mach einen Spaziergang an der frischen Luft. Bewegung ist super, um aus schlechter Stimmung wieder herauszukommen, und die frische Luft schon mal gleich sowieso. Mach was Schönes. Mach dir klar, auch wenn du dich jetzt zu Tode recherchierst, verbesserst du damit nicht die Situation. Wenn du dir selber etwas Gutes tust in solchen Momenten, verbesserst du wenigstens für dich selber im Moment die Situation, und manchmal kann man nicht viel mehr tun als das. Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Schau doch mal auf meiner Internetseite unter dem Reiter Online-Angebote. Da gibt es nämlich inzwischen ein paar Dinge, wie du ganz einfach für dich selber Selbstfürsorge erlernen, üben und in dein Leben integrieren kannst. Ich habe da zwei E-Books. Einmal ein größeres Selbstfürsorge kannst du lernen und ein kleineres, ein Notfallkoffer für schwierige Momente. Und außerdem habe ich ganz neu noch das Angebot, wie du dir terminunabhängig von mir helfen lassen kannst bzw. dich begleiten lassen kannst, nämlich mit meiner E-Mail-Begleitung. Ich verlinke dir das selbstverständlich in den Shownotes, aber schau mal nach auf meiner Internetseite praxisfahnemann.de unter Online-Angebote. Und da ist vielleicht etwas ja auch für dich dabei. Ende der Werbung. Ja, das war mein Thema für heute. Internetnutzung, Dr. Google befragen, mach das mit Bedacht. Stell es klug an und vergiss nicht, etwas Gutes für dich selber zu tun. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis zum Thema Angehört. Dies ist nämlich die letzte reguläre Folge vor der Weihnachtspause. Ich nehme ein paar Tage Auszeit, dann ist Weihnachten, dann kommt das neue Jahr und dann geht es mit den regulären Angehört-Folgen weiter. Wenn ich das so betone mit regulären Folgen, dann liegt das daran, dass ich wieder eine ganze Reihe von Mini-Angehört-Snippet-Folgen vorbereitet habe. Die erste davon erscheint am 16.12. und danach geht es im 2- bzw. 3-Tages-Rhythmus weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Folgen in sehr kurzen Abständen. Und da geht es jeweils um kleine Mini-Impulse für dich und für deine Selbstfürsorge, weil ich weiß, die Weihnachtszeit kann ganz schön herausfordernd sein, wenn in deiner Beziehung oder in deiner Familie da gerade so eine psychische Erkrankung zugeschlagen hat und doch einiges in euren privaten Beziehungen verändert. Und da möchte ich dich ein bisschen durchbegleiten durch meine Angehört Snippets ab dem 16. Dezember alle 2 bis 3 Tage eine kleine Mini-Folge. Das heißt, jetzt wünsche ich dir schon mal eine gute weitere Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, komm gut ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder mit den regulären Angehört-Folgen. Ich habe auch schon wieder schöne Themenideen, auch mit interessanten Interviewpartnern. Und ja, vielleicht magst du dir in der Zwischenzeit die Mini-Folgen, die angehört, Snippets anhören. Mach's gut, alles Gute, viele gute Momente und Tschüss!